Hallo, hier sind wieder die Camperman. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der Henning.
Und hier spricht der Gerd und wir haben ein, glaube ich, ganz rundes Programm. Wir erzählen von Ausflügen, wir erzählen von spannenden Menschen, die mit dem Bus unterwegs sind, als Familienausflug und noch viel mehr. Also wenn ihr wollt, dann bleibt mal dran.
Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
Gerd, mein Lieber, hallöchen. Na, du? Geht's dir gut?
Es gab schon bessere Zeiten. Sagen wir es mal ganz kurz.
Was
so.
Ist da los?
Ja, alte Männer, ne, die dann irgendwie gerne leiden, weil es denen irgendwie, wie heißt es, Männergrippe und Co. Ich habe Rücken. Ich hatte irgendwie ein bisschen viel Stress in den letzten Tagen und habe gedacht, ich mache mal Aggressionsabbau. Und das ist das Resultat. So, ich habe einen Rohrbruch im Haus. Okay. Wasser läuft in die Küche und ich habe gedacht, das nervt mich gerade, weil, und jetzt pass auf, die Geschichte ist ganz geil, irgendwie vor 30 Jahren wurde ich hier mal in das Küchenrohr hineingebohrt oder angebohrt, weil irgendjemand auf das Rohr, beziehungsweise auf die Fliese vor dem Rohr, eine Steckdose anbringen wollte, eine Aufputzsteckdose. Hielt wohl 30 Jahre und irgendwie ist dann langsam durchgerostet. Jetzt seit Wochen läuft das Wasser da raus. Ist super. Wow. Versicherung ist fein, weil also das macht die alles, aber trotzdem ist es viel Arbeit. Wird jetzt getrocknet alles. Wir haben ein Trockengerät im Keller und ich war so sauer, dass ich dachte, ja. Jetzt machst du mal hier ein bisschen was und bin in den Garten gegangen. Dachte, ich bin 20, ich bin Tarzan und kümmere mich um den Busch. Naja, und habe dann irgendwie wirklich gerodet und gerodet. Habe irgendwie einen Kirschlorbeer entfernt, der riesengroß war, Wurzeln rausgezogen, das 4 Tage lang Garten geärgert. Während du Ausflüge gemacht hast, habe ich in meinem Garten gesessen. Und naja, in 2 Tagen habe ich ja Rücken.
Oh, das tut mir leid, aber das kenne ich zu gut. Und ich glaube gar nicht, dass es unbedingt am Alter liegt, sondern es liegt eben auch einfach an dieser blöden, gebückten Haltung, wenn es im Garten rund geht. Und dann doch bei deiner Größe ist natürlich auch nochmal ein Hebel.
Der Heckenschere. Auch nicht, ich habe eine Heckenschere gehabt und mir neu geholt. Schweres Teil. Habe dann schön hier oben irgendwie, was weiß ich, eine 3 Meter hohe Hecke gekürzt und solche Sachen. Das heißt auch das, ne, so Gewicht gehalten die ganze Zeit. Also du kennst das vielleicht, wenn du mal so deinen Jungen, als er noch klein war, mal nach oben gehalten hast, wie das dann auch auf den Körper geht.
Ja, oder die Maskier, die jetzt auch gerade hochgehalten wird. Genau.
So. Naja, und das heißt, also, ich hab Bewegungen gemacht, die ich normalerweise nicht mache. Bücken, Recken mit Gewicht und all solche Sachen in so einer komischen Körperhaltung. Ja. Also nicht so mit normalen Hanteln, sondern irgendwie so ein Scheiß. Und ich dachte, das geht alles. Ging auch alles. Ich dachte, super, wie bin ich? Ich bin ja richtig in Topform. Das ist das Resultat. Also entsprechend habe ich schlecht geschlafen. Und du musst jetzt mit einem bisschen müden Gerd hier zurechtkommen.
Ja, das glaube ich, fällt gar keinem auf. Du bist ja hier ein Vollprofi, das kriegt ja keiner mit. Aber gibt es denn für dich jetzt irgendwie den Plan, an dieser Bewegungsarmut was zu ändern oder den Garten gar nicht mehr anzufassen?
Nee. Also Bewegungsarmut habe ich ja generell nicht. Ich rudere und ich mache irgendwelche Sachen, das ist alles fein. Also ich fühle mich, das ist alles gut. Ich achte auch auf meinen Rücken. Nur ich muss jetzt, was jetzt solche Bewegungen betrifft, die ich nicht gewohnt bin, da muss ich einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Also das ist ganz banal. Also ich hatte früher mal einen Bandscheibenvorfall und ich, Idiot, habe das trotzdem schön strapaziert. Das heißt also, in der Bückhaltung, so wie beim Footballtraining, irgendwelche Sachen wegschieben, das habe ich bei der Wurzel gemacht, beim Kirschlorbeer, der so arm dick ist, das ganze Scheiß-Zeus da, immer dagegen gedrückt und gezogen, eine Schwachsinnsbewegung, so solche Sachen muss ich ein bisschen vorsichtiger angehen künftig.
Ja, Wurzeln sind fies, weil die kriegt man ja eigentlich nie ganz raus. Also dennoch da was wegstechen und da und dann das Riesenloch. Ja, habt ihr denn da gar nicht so eine Gartenwerkzeug-Community bei euch in der Ecke, so dass man sagt, einer hat die geile Gartenschere, der andere hat, keine Ahnung, den Vertikulierer oder wie das da heißt?
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, als ob du einen Garten hättest. Nee, ich bin der Rasenmäher-Bittsteller, das heißt, da gehe ich zu den Nachbarn. Ein anderer Nachbar hat eine Kettensäge, da werde ich den jetzt mal demnächst anklopfen. Nee, das passt schon gut, wir haben hier echt eine wirklich nette Gemeinschaft in meiner Ecke. Super nett, die bieten das dann auch alle freiwillig an. Wir haben auch zum Beispiel, das habe ich auch noch gemacht, in unserem Garten hatten wir unglaublich viele oder haben wir noch unglaublich viele Steine. Da haben wir irgendwann mal eine Blume gepflanzt, einen Stein gefunden. Ich rede nicht von kleinen Kieselsteinen, sondern so Brocken, ne? Also wo in Südeuropa Mauern draus gebaut werden. Das heißt also Massen Zeus davon. Hier war früher auch mal ein Bergwerk in der Nähe und sowas. Die sind wahrscheinlich alle noch im Boden liegen geblieben. So, die haben wir dann alle irgendwie von A nach B geplackt, als wir eingezogen sind. Jetzt haben wir, passt das da nicht mehr hin, jetzt mussten wir die umschleppen. Ich habe die dann so an eine andere Stelle gepackt. Also auch das noch, diese Bück-Stein-Bewegung. Also richtig, ich habe hier richtig mein Bootcamp aufgemacht im Garten. Eigentlich ganz geil. So. Aber ich habe jetzt irgendwie die Nachbarn angeschnackt, darum komme ich darauf. Ich sag mal, braucht ihr Steine für euren Garten und sowas? Und so, ja, finde ich ja ganz toll. Kostet normalerweise 1 Euro das Stück, wenn du irgendwie zu so einem Ding gehst oder sowas. Ja, super, vielen Dank. Da kommen die in unseren Garten, sehen die ganzen Steine, haben 5 Stück mit genommen. Ich sage mal, hallo, ich rede von mitnehmen, nicht hier alles da lassen. So. Dann musste ich die dann halt schleppen. Also von daher, egal. Also das sind so die Leiden eines Stadtmenschen auf dem Land.
Bist du denn happy mit dem Ergebnis? Das ist ja immer so, ja, ja, so eine Art von erdende Aktion, dass man sich so sagt, wie geil, das habe ich geschafft. Man sieht es direkt und kann es erleben. Bist du happy?
Ja, also nicht nur, dass ich irgendwie sehe, was ich geschafft habe, sondern auch, dass dieser Blick hat sich ja komplett verändert. Ich hab so ein, muss man sich so vorstellen. Ich hatte irgendwie in so einem Garten, bin eingezogen, wo die Vorbesitzer so muschelige Ecken mochten. Das heißt, da stand früher mal irgendwie einbetoniert irgendwie so 2 Holzwände, wo dann irgendwie die wahrscheinlich ihren Wäscheständer dahinter gestellt haben. Daneben so eine riesen Hecke. Das heißt, dein Blick wurde immer wieder aufgefangen, so von irgendwas, und du hast dann irgendwie so Muschel-Ecken. So. Haben wir alles weggenommen. Jetzt das letzte war dieser scheiß Kirschlorbeerstrauch, der sowieso ein Drecksgewächs ist. Wenn wir jetzt in den Garten gucken, haben wir so eine Fläche. Das heißt, es ist wirklich schön. Man kann jetzt irgendwie sagen, so wow, das ist viel mehr Helligkeit, viel, viel schöner geworden. Das heißt also, dieser ganze Quatsch hat sich total gelohnt, allein für den Blick. Und, na klar, man sieht, wenn man die Fotos anguckt, wirklich, was wir da gemacht haben. Aber es ist einfach der Blick. Und das ist wirklich so, meine Frau und ich haben uns angeguckt gestern, standen vorm Fenster und sagen so, ach, so, ja, hat sich gelohnt.
Ein neuer Garten, wie schön.
Ein neuer Garten,
ja. Und jetzt zum Herbst wird dann bestimmt auch nochmal ordentlich Laub gekehrt und dann kommt der. Wer hat denn den Laubbläser bei euch in der Community? Und ist der Akku betrieben oder ist das ein Benziner?
Ja, der Laubbläser heißt irgendwie Hake nahen von Gerd. Das heißt also, ich sitze da dann wirklich regelmäßig
sympathisch.
Und ziehe dann dieses Zeug zusammen. Weißt du, wie viel Zeug da irgendwie anfällt wie viel Säcke voll Quatsch ich da irgendwie dann packen muss? Ich kann ja nicht alles im Garten verteilen in die Hacking oder sowas. Also das ist irre.
Ja, Kompost, dies, das, aber ich bin jetzt auch kein Garten. Ich bin in so einem Schrebergarten in der Nähe von Ahrensburg damals groß geworden und da habe ich auch immer gesehen, meine Eltern haben da geackert, keine Ahnung, Freitagabend sind wir angekommen, Samstag den ganzen Tag gerödelt, Sonntag war es schön und dann wieder nach Hause. Und dann im Grunde genommen nächste Woche ähnlich und ja, das ist aber, also ich glaube, meine Großmutter, die sehr, sehr alt geworden ist, die den Garten dann übernommen hat, als wir da kein Interesse mehr dran hatten oder meine Familie oder meine Mama und Papa gesagt haben, ja, die müssen jetzt was anderes machen, die hat dann noch sehr lange gewirtschaftet und auch richtig gewirtschaftet, so oldschool, und das hat die jung gehalten. Also das war wirklich schön zu sehen, wie aktiv sie da noch gewesen ist.
Und das ist tatsächlich irgendwas Geiles. Also darum lieben wir beide ja, glaube ich, das auch so gerne draußen zu sein und irgendwie was zu machen und nicht nur rumzusitzen am Strand oder irgendwas, sondern unterwegs zu sein, irgendwie Plätze sich zu erarbeiten, zu erobern oder so. Und das ist schon geil. Also dieses, auch die Müdigkeit, die man dann auch hat, ne? Also dieses irgendwie, du hast den ganzen Tag draußen rumgewerkelt. Und was du eben meintest, man hat ein Ergebnis gesehen und dann sitzt du da abends, bist zufrieden auf deiner Terrasse, hast einen Drink in der Hand und hast eine schöne Bettschwere, so. Das ist irgendwie, ich finde das total geil. Also dieses Draußensein und was zu tun, super.
So eine Belohnung, ne? Ja, wir haben ja in dem Sinne, es gibt ja 2 Arten von Hobby, sage ich mal, oder ganz viele mehr. Aber um draußen zu sein, ist ja entweder Campen oder Garten. Und von daher, Schrebergarten ist ja auch ein Riesenthema.
Total. Hier cool. In Lüneburg, nee, aber, ey, krass, entschuldige ganz kurz, krass, wie viele Schrebergärten es hier gibt und vor allen Dingen auch wie unterschiedlich die denn teilweise ihre Sachen machen, und offenbar sind hier Regeln auch ein bisschen lax. Das heißt also, man darf dann, der eine hat wirklich nur so einen Garten reingemacht mit Stühlen, der nächste hat einen Apfelbaumpark, der nächste hat dann das und das. Toll, also das ist wirklich schön, dass die Leute dann hier sich so eine Datscha gönnen und das machen und relativ stadtnah. Das heißt, es ist auch nicht versteckt irgendwo an der Autobahn, sondern das kannst du hier alles wunderbar erlaufen, Seen gelegen und so, super schön.
Ja, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Familien oder auch Pärchen da draußen oder auch Individuen, die sagen, ich hätte gern einen, aber es gibt ja nun mal nicht so wahnsinnig viele. Das ist ja dann auch schon wieder ein größeres Unterfangen. Ja, wir haben einen fahrenden Schrebergarten, sagen wir mal so. Wir suchen uns immer einen neuen Garten und du sprachst gerade an, ich war nicht dabei, um dir zu helfen, dein Kirschwacholder da. War das Kirschwacholder?
Kirschlorbeer.
Kirschlorbeer. Ich war unterwegs im Osten und zwar an der Mecklenburger Seenplatte und bin dem Ruf des Ahoi-Camps gefolgt und habe mir den Platz in Kano einmal angeschaut. Wir, für unsere Hörer, die uns regelmäßig hören, ihr wisst vielleicht, wir waren ja auch schon mal vor 2 Jahren auf einem Event, der in Kooperation mit dem damals noch existierenden Walden Magazin entstanden ist. Und da ging es dann im Grunde genommen auch um diese Lehre, dieses Buch, beziehungsweise inspiriert durch das Buch eben solche Events zu schaffen, dass man wieder draußen ist, die Natur erlebt, auch ein bisschen Anlässe schafft, um eben draußen zu sein und vor allen Dingen sehr viel Lagerfeuer macht, um draußen zu sein. Und genau dieses Konzept ist so ein bisschen reaktiviert worden. Und zwar jetzt so ein bisschen zum ersten Mal in Kano. Und Kano, kann ich euch sagen, ist für mich oder beziehungsweise der Osten, wir reden über Mecklenburg-Vorpommern, beziehungsweise auch die Grenze zu Brandenburg an der Stelle, ist für mich so ein Ort, das haben wir auch schon oft gesagt, du brauchst nicht nach Schweden fahren, fahr nach Brandenburg oder nach Mecklenburg. Da hast du Mischwälder, wirklich zum Teil kaum Menschen und einfach tolle, tolle Landschaften. In dem Fall jetzt hier die Seenplatte mit auch einem Freiheitsgefühl, weil man auch viele Sachen irgendwie noch machen kann, aus meiner Sicht oder meiner Empfindung nach, die hier im hochkomprimierten Westen oft untersagt oder reglementiert werden müssen. Also ich habe das sehr genossen. Die Fahrt war auch easy. Es waren 2 Stunden. Man fährt Richtung Berlin, dann biegt man mal ab, dann fährt man da durch die kleinen Ortschaften, zum Teil durch kleine Dörfer mit Kopfsteinpflaster, und sieht dann rechts und links immer irgendwo noch mal so einen See durchschimmern, weil das ist ja hier so durchzogen oder an der Stelle von vielen kleinen Seen. Dann sieht man irgendwelche kleinen Schiffe, irgendwelche Hobbykapitäne mit ihren Yachten, und alles ganz, ganz süß. Und dann kommt man auf diesen Platz, der ein Bereich für Dauercamper bietet, die sind eher, sagen wir mal, abseits. Und dann erstreckt sich der Platz im Grunde genommen Richtung See und da ist er dann so ein bisschen terrassiert nach unten. Und wenn man Glück hat, kriegt man auch einen Platz an der Stelle in diesem kleinen Wald am See und kann dann morgens im Grunde genommen gleich auf den See gucken. Und es gibt dort auch sehr schön. Ich fand, die sah ein bisschen aus wie die Transporter von den Jawas aus Krieg der Sterne. Die haben so diagonal wirkende große Tiny Houses. Das sind schon eher Biggie Houses oder was die große Form von Tiny ist. Mit einem sehr schönen Design. Das heißt, du hast, wenn du drin bist, ein riesengroßes Fenster, um dann im Grunde genommen aufs Wasser zu schauen. Also ihr braucht also keinen Camper zu haben, um da hinzufahren. Und an dem Wochenende war halt das Outdoor-Wochenende ausgerufen worden. Es gab Vorträge, es gab die Möglichkeit, Taschen zu bedrucken. Es gab die Möglichkeit, in einem Schnitzworkshop mit dem Matthias einfach Sachen zu schnitzen und einfach auch herrlich dabei zu lachen. Abends gab es Musik, es gab eine Outdoor-Küche also im Grunde genommen so ein Rahmenprogramm, was dann inkludiert war, wenn man dort an dem Wochenende zu Gast war. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also das war ein super schönes Wochenende. Ich war mit meinem Lütten da und das ging los morgens um 6:30 Uhr mit einer Floßfahrt. Da hat er sich nicht so richtig zu begeistern können. Ich habe ihn dann auch liegen lassen. Der ist gerade in die weiterführende Schule gekommen und den wollte ich jetzt nicht überstrapazieren. Aber nee, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ausflug. Kann ich sehr empfehlen. Also, wenn ihr Interesse habt, euch mal die Mecklenburger Seenplatte anzuschauen, guckt auch gerne da mal vorbei. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Plätze, aber der ist wirklich schön. Die Sanitäranlagen sind neu und auch gut gemacht. Man sieht, und ich habe mich mit den Betreibern da vor Ort unterhalten, nach so einer Saison muss natürlich auch nochmal wieder Hand angelegt werden, aber das sind so Kleinigkeiten, dann ist mal ein Haken schief in der Wand oder so, aber alles in allem ist das wunderbar, tolle, warme, sehr heiße Duschen, auch alles nach dem Konzept All-Inclusive, das heißt, du zahlst einmal und kannst dann diese Facilitäten auch nutzen. Kanuverleih, du kannst Floß fahren. Die Floße und die Kanus kann man dann immer für den ganzen Tag leihen. So ein Floß kostet um und bei 140 für den ganzen Tag. Gibt es verschiedene Ausstattungen. Ich habe ganz viele gesehen, die dann ihr ganzes Gerödel haben dann abholen lassen, weil sie dann ein ganzes Wochenende mit den Dingern unterwegs gewesen sind und dann vielleicht irgendwo kampiert haben. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber die haben da wirklich tonnenweise Sachen rausgetragen. Und dann gibt es eben auch die kleinere Lösung. Die sind alle mit neuen PS-Motoren. Das heißt, du brauchst keinen Führerschein, um das Ding zu fahren, was ein Segen ist. Ich habe mich mit dem Betreiber Olli, der die verleiht, auch noch unterhalten und der sagte zu mir, das ist eigentlich in der Regel gut, dass die Leute sich hier an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Die sagt, 400 Meter von jeder Küste ist im Grunde genommen so eine Ruhezone. Und dadurch, dass die Seen nicht so groß sind, hast du da im Grunde genommen, wenn denn nur ein Streifen in der Mitte, wo du mal Gas geben kannst, kommt aber vor. Er sagt, die Sheriffs sind irgendwie, ich glaube, bis 16 Uhr auf dem See und danach gibt's dann natürlich ein paar Leute, die ihre Motorboote dann nochmal ausfahren wollen oder ein Rennen fahren. Aber alles in allem ist das eine sehr beschauliche, sehr pittoreske Angelegenheit, sehr entspannt. Auch ein schöner Wald direkt anbei für Freunde, die jetzt im Herbst Lust haben auf Pilze sammeln. Wir waren dann auch mit einem Pilzesammler unterwegs, der hat uns dann einfach nur die Arten bestimmt, die es da gab und der Korb war voll und das waren nicht immer die gleichen. Also da war richtig was los. Und der hat auch ganz begeistert von einem Pilz gesprochen, den er da drin hatte, den ich gar nicht kannte. Ich bin jetzt nicht so ein Pilzfan oder Experte. Das war so für den wie so eine Regenbogenforelle fangen. Ne? Also der war so richtig so, wow, genau. Geangelt wird er auch. Wir haben noch ein paar Jungs gesehen. Da sind Raubfische drin. Da kannst du mit dem Blinker. Also ein wunderbarer Ort, beziehungsweise die gesamte Region, würde ich jetzt mal sagen, um die Natur zu erleben. Ich glaube, jetzt im Herbst auch nochmal ganz schön, um da rauszufahren und ebenso naturbelassen. Ne? Also nicht parzelliert, aber mal einen Stein, dann stellt man sich dahin. Das hat viel Spaß gemacht. Und du wurdest vermisst. Viele haben nach dir gefragt und ich habe denen gar nicht sagen können, dass du dir im Garten deinen Rücken verrenkst. Aber ganz, ganz viele Grüße gehen auf diesem Weg auch nochmal zurück.
Ach, schön.
Und genau, das war der Ahoi Campingplatz Kanu. Ich habe so ein kleines Video gemacht, das könnt ihr euch bei uns auf Instagram oder auf YouTube, da gibt es uns jetzt auch, mal anschauen. Und dann, genau, entscheidet ihr das selber, wie gesagt. Also genau, und Ahoi haben wir nun auch in Gänze vorgestellt. Also wer kein Auto hat, kann sich ein Auto leihen, aber das findet ihr in der älteren Version.
Also ich meine, das klingt ja so, als ob wir irgendwie so Kooperationspartner von Ahoi sind. Sind wir nicht, wir sind einfach Fans von denen, von dem Konzept und wir sind da gerne. Vor allen Dingen, weil wir auch mit Firmen irgendwie auch so eine Liebe verbinden. Ne? Und das sind einfach coole Leute und das ist irgendwie etwas, und die machen schöne Plätze. Und ich habe die Bilder ja nur gesehen von dir und das hast du auch sehr schön gemacht. Also ich fand die Videos total süß und schön und ich habe gleich das Gefühl gehabt, so ich bin dabei. Und von daher, vielleicht habe ich den Gruß ja auch direkt gehört, weil ich ja irgendwie doch gefühlt dabei war. Das war total schön. Also ich muss sagen, also du hast irgendwie auch
den Sehnsuchtsruf.
Ja. Du hast es irgendwie sehr schön eingefangen und vor allen Dingen fand ich es ja auch toll, dass du mit deinem Bengel da warst und irgendwie diesen Sommer nochmal so da wirklich schön beenden konntest. Also super. Ja. Also ganz, ganz, also es war toll. War ein bisschen Romantik.
Ja, genau.
Also so wir als Pat und Patachon, ne? Also wir, na klar, das ist ja so, als ob man irgendwie siamesische Zwillinge trennbar, wenn wir dann irgendwie alleine irgendwo auftauchen. Also aber von daher, toll, dass du das gemacht hast, toll, dass du da, du hast ja auch deinen Vortrag da gehalten und so, das war irgendwie, also schön, ja. Schön.
Ja, ich habe noch ein bisschen was über Australien erzählt und da können wir vielleicht auch die Brücke schlagen. Pat und Patachon sind wieder vereint, wenn es an diesem Wochenende, also sprich jetzt gleich, nach Rendsburg geht im Norden. Und zwar, das hatten wir ja schon mal anmoderiert, ist da die Caravan & Co. Dort gibt es eine wunderbare Vortragsreihe beziehungsweise Keynote-Speaker. Die werden kuratiert von den Busbastlern und wir dürfen auch Teil dieser Veranstaltung sein. Also wenn ihr Lust habt, kommt am Freitag nach Rendsburg. Da sind wir zu treffen und zwar Pat und Patachon. wir werden auch auf dem Ausstellungsgelände parken. Nicht, dass wir unser Auto-Feil bieten wollen, aber das ist da so das Konzept, also es ist Campen und Messe, also Outdoor, da findet ganz viel Outdoor statt. Wir freuen uns sehr drauf, wir sind Freitagabend da, düsen am Samstag wieder weg. Also wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, sagt Hallo, guckt euch eine dieser zahlreichen Aussteller an. Gerd ist gut vorbereitet, der wird euch jetzt mal ein paar erzählen.
Ja, tatsächlich, also erstmal, ihr braucht natürlich nicht erst Freitag kommen,
nein,
ihr
könnt
also
im Prinzip schon losfahren.
Das Who is Who. Genau, ja. Ihr könnt eigentlich im Prinzip losfahren, das ist ganz geil, also das sind ja wirklich von Fahrzeugausstattern, von so Hobbyist sogar da, das heißt, die haben mit ihren Karawanen da, mit ihren Anhängern, es ist sind Zeitungen, Medien sind da, es sind irgendwie, die Busbastler hast du schon gesagt, dann ist ein Radiosender dabei, alles, was mit irgendwie Campen zu tun hat, könnte man sagen, findet man dort sehr komprimiert. Das ist also im Vergleich zum Caravan Salon die kleine Schwester, könnte man sagen. Es ist tatsächlich etwas ein bisschen familiärer durch auch diese Größe der Messe an sich. Und man, was du gerade gesagt hast, finde ich ja ganz schön, ne? Dass man irgendwie mit im ganzen Bereich auch dann steht und campt. Bei deinem Caravan Salon ist es ja so, du bist ja außerhalb des Messegeländes und hast da so deine eigene Welt, gehst auf die Messe rüber, inspirierst dich. Hier ist es alles miteinander verbunden. Und das finde ich super. Also das ist tatsächlich irgendwie, ja. Und Rendsburg sowieso, Norddeutschland, für uns ganz toll. Also für die Leute, die aus dem Süden kommen, ist der Weg sicherlich ein bisschen weiter. Aber es lohnt sich trotzdem, wie gesagt, nicht nur für uns, sondern auch für dieses ganze Programm von den Busbastlern. Ich gucke nochmal ganz kurz. Da bin ich jetzt ein bisschen nackt. Das ist jetzt von heute, Donnerstag, bis Sonntag, glaube ich, ne? Genau. Warte. 25. bis 28. Ja, genau. Donnerstag bis Sonntag.
Genau. Vom 25. bis 28.
Genau.
Es gibt Tagestickets, es gibt die rundum sorglos Tickets, genau. Da sind wir, da freuen wir uns drauf, da erzählen wir.
Ich freue mich, dass ich bei dir pennen kann.
Ja, genau. Die haben uns, also als ich mich mit dem Manu, Grüße gehen raus, von den Busbastlern vorher abgestimmt habe, wie wir das mit der Anreise machen, hat er gefragt, wie, ihr kommt nur in einem Auto? Und das ist ja auch so eine Sache, die könnte man glauben, dass wenn man uns zusammen sieht, dass wir jetzt ein Paar sind. Wir sind Brüder im Geiste, sage ich mal, genau.
Quasi.
Nein, wir haben natürlich das Schöne, wir haben ja das Penthouse, unser Roofspace-Dachzelt, und wir haben unten noch den Wohnraum. Und wir haben ja auch noch unsere Rosella, also mein Hund dabei, der ja nun auch nicht klein ist. Also wir werden uns auf zwei Ebenen verteilen. Und du sagtest ja, du hast kein Problem, oben zu schlafen. Ich kann auch oben schlafen, mir ist Wurst.
Ich habe kein Problem, irgendwo zu schlafen. Das heißt, wenn ich schlafen kann, wenn mein Rücken mitmacht, dann kann ich überall schlafen. Aber
Rücken angeht, würde ich sagen, nehmen wir die erste Etage, da liegt ja nur noch eine Luftmatratze drunter und dann schläfst du wie auf einer Wolke. Nee, das ist doch schon geregelt, weil unten ist ein bisschen hart. Super, okay, so. Okay.
Da werden wir auch ein bisschen was über Australien erzählen. Was ich ganz spannend finde, Henning, ist so, ich denke andauernd jetzt an Australien. Vor allen Dingen denke ich an den Känguru-Kampf, den wir auf diesen einen Platz gesehen haben, wo dann irgendwie so wahrscheinlich auch zwei Brüder, so eine kleine Känguru-Familie, irgendwie dann irgendwie sich einfach mal gerangelt haben und einfach mal geboxt haben auf dem Campingplatz, auf dem wir waren. Ding, 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 habe ich nur gedacht, kenne ich nur aus Comics. Ich wusste, dass es Kängurus gibt. Ich wusste nicht, wie sie aussehen in der Natur. Habe ich gern gelernt. Aber du hast ja sogar mit einer Känguru-Familie gesprochen. Das finde ich ja noch viel spannender.
Ja, das ist eine schöne Überleitung. Ich habe, als ich auf dem Rückweg war aus dem Sommerurlaub, bin ich über die Autobahn gefahren, und das war so der letzte Abschnitt, und zwar so ab Hannover Richtung Hamburg. Und da sah ich auf der rechten Spur einen ganz großen Schulbus, der auch noch, so einen amerikanischen Schulbus, die sind ja so 12 Meter lang. So ein Riesending sah ich da, und zu allem Überfluss hatte dieser Schulbus auch noch einen Anhänger dran, und auf dem Anhänger stand ein, ich glaube es war ein quietschegrüner T2 VW-Bus. Und ich dachte so, das kann nicht sein, also jetzt schlägt's hier 13. Also erstmal so ein geiler Schulbus und dann so ein wirklich wunderschöner T2 hinten drauf. Und hab dann so geguckt, und dann stand da sowas drauf mit Känguru-Familie unterwegs, und hab mir das nur gemerkt, fuhr weiter, hab mir dann zu Hause irgendwie gleich mal das Handy geschnappt und mir das nochmal angeguckt. Und es stellte sich heraus, dass das wirklich dann in dem Sinne eine Familie ist, die Pflegekinder aufgenommen hat und die in diesem Bus lebt. Und dann dachte ich, schreibe ich die mal an, weil das finde ich jetzt spannend. Grundsätzlich erstmal das Konzept und das Auto auch. Und dann hatte ich das Vergnügen, mit Hartmut und Jana zu sprechen, die mir ein bisschen was erzählt haben zu der Findung dieses Fahrzeugs und was man da auch vielleicht berücksichtigen sollte, warum sie losgedüst sind. Das ist nämlich ein, wie ich finde, sehr selbstloser Reiseanlass, den die beiden da gewählt haben, und welches Glück sie gefunden haben in Griechenland, wo sie nämlich jetzt sind. Und die Idee, mit der sie gestartet sind, ist jetzt eine ganz andere, aber ich will gar nicht zu viel erzählen. Hört euch die beiden an. Die beiden kommen aus Chemnitz, sind ein Paar, haben drei Mädels bei sich, und also ich bin sehr happy, dass sie sich die Zeit genommen haben, und was die zu erzählen haben, hört ihr jetzt.
Interview der Woche.
Ich spreche jetzt mit Jana und Hartmut, die sich beide auch Känguru-Familie nennen, beide aus Chemnitz, mittlerweile ausgewandert nach Griechenland. und einen bewegten, sagen wir mal, eine bewegte Anreise hinter sich haben. Erstmal hallo Jana, hallo Hartmut.
Hallo Henning, grüß dich.
Hallo, ihr zwei. Wir sind eine Stunde verrückt, weil ihr in Griechenland seid und ich sehe, ihr sitzt in einem wunderbaren Olivenhain. Erzählt doch mal, wie kommt es dazu, dass ihr nach Griechenland ausgewandert seid?
Ui, das ist aber eine lange Geschichte, aber wir versuchen sie ganz kurz zu halten. Also, wir heißen erstmal deswegen Känguru-Familie, weil wir eine Adoptiv- und Pflegefamilie sind. Also wir haben ein Adoptivkind, unsere fast 18-jährige Johanna, und wir haben die beiden Zwillinge Patricia und Victoria, die werden auch bald 13. Und zusammen sind wir, das sind unsere Pflegekinder, und zusammen sind wir die Känguru-Familie. Und wir haben, wann? Beschlossen, loszufahren. Ich kann ja immer die Jahre nicht merken.
Das sind 20.
20? Ja, war das schon tatsächlich? 2020 haben wir so festgestellt, dass das so mit uns als Familie nicht gut funktioniert, dass die Kinder, sag ich mal, in ihrer Besonderheit oder in ihrem Lebenslauf schon ein paar Schwierigkeiten haben und dass die nicht gut gefördert werden können in dem Kontext, wie sie waren. Die waren in Förderschulen untergebracht, zumindest die Kleinen. Und auch die Große hatte so ihre Herausforderungen. Und darum haben wir überlegt, was können wir tun? Und dann waren wir zweimal in Kolumbien, das kann ich sehr gut erzählen, und haben dort verschiedene Dinge festgestellt.
Ja, wie was Jana gerade sagte, wir waren mit den Kindern in Kolumbien gewesen. Und haben eben dort in der, also wir waren so richtig auf 2000 Meter Höhe in einem Dschungel. Ich habe dort eine Freundin, die dort eine Kaffeeplantage betreibt, so mitten in der Wildnis, ja, und waren eben mit den Kindern völlig losgelöst aus der Zivilisation, mitten im Regenwald. So. Und dort haben wir dann halt festgestellt, die Veränderung, wie sich ihr Wesen verändert hat. Ja, als der Ort nicht mehr der alte war, als die Sprache nicht mehr der alte war. Und ich sag mal, sie konnten sein, wie sie sind. Sie konnten laut sein, ja, sie konnten ihre Eigenheiten haben. Es hat sich niemand dran gestört, auch wenn wir mit den Einheimischen zusammengekommen. Kinder dürfen dort laut sein. Ja. Und dort ist eigentlich der erste Plan entstanden. Egal wohin, wir müssen mit den Kindern aus Deutschland weg. Ja, wir müssen viel Platz dazwischen bringen, Platz zu den ganzen Situationen, die sie so über die Jahre gequält haben, oder zu den Dingen, die sie traumatisiert haben, die Leute, die Orte, die Straßen, ja, alles, was dazugehört, weil das ist ja allgegenwärtig. Die sehen das ja jeden Tag und warten, wer kommt jetzt um die Ecke, treffe ich den Peiniger oder so, ja. Und da war eigentlich unser erster Entschluss, Kolumbien, wir gehen nach Kolumbien. Ja, Freundin, die hat jetzt eine Kaffeeplantage, also die Gesamtgröße waren knapp 1000 Hektar. Davon waren 100 Hektar ungefähr Kaffeeplantage und der Rest war wilder Urwald. Oben auf den Bergen, und sie hatte uns gesagt, hier schiebt euch hier irgendwo ein Plateau, macht was ihr wollt. Cool. Ja, so ist das entstanden. Und das war für uns genau das machen wir, das ist es. Ja, Kinder, für die Kinder ging es gut, die waren einverstanden, dahin zu gehen. Und dann kam Corona.
Ja, ja. Corona. Ja, wollte ich jetzt gar nicht mehr drüber reden, aber ja, das hat, glaube ich, unser aller Leben verändert. Ja.
Das hat halt einfach die Pläne über den Haufen geworfen, weil das Land dann einfach nicht mehr, also es war gerade auf einem guten Weg und es wurde ein bisschen sicherer. Ja. Und dann haben wir gemerkt, dass das ist nicht mehr gut, die politische Stimmung dort ist nicht gut und sag ich mal, die ganzen Programme, die es da gab zur Resozialisierung von den ganzen Drogenleuten, die sind alle in den Bach runtergegangen. Und dann haben wir gesagt, also mit Kindern ist uns das zu heiß. Mhm. Ne? Und dann haben wir halt lange überlegt, wir hatten ja Zeit, lange überlegt, was machen wir denn jetzt mit der Situation? Und haben gesagt, naja, vom Computer aus einen Ort zu finden, das ist schwierig. Also, weil dann kaufst du irgendwo ein Grundstück und dann ist das alles doof ringsrum. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, wir müssen erstmal reisen. Wir müssen erstmal sozusagen den Ort erfahren, wo wir bleiben. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir schon fahren, dann ein bisschen spektakulär, um auf das Thema einfach aufmerksam zu machen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen und darüber aufzuklären, über das Thema Pflegefamilie und so weiter. Und da ist dann diese Schulbus-Idee entstanden und dann haben wir die richtigen Leute getroffen und dann ist der Schulbus irgendwann aus Amerika gekommen und dann hat Hartmut das in seinem Projekt, in seinem Lebensprojekt ausgebaut selber und dann sind wir auf Reisen gegangen. Genau.
Super.
Jetzt. Jetzt alles so ganz easy peasy, war es aber nicht, ne?
Ja, das ist ja das Schöne, weil am Ende des Tages zählt ja das, wo man ankommt, weil der Weg ist ja häufig auch das Ziel und du sprichst da eine Sache an. Es gibt zwei sehr schöne Dokumentationen über euren Weg, und zwar eine bei Arte und noch eine andere von dem Ausbauer, der dem Hartmut da ein bisschen geholfen hat. Die findet ihr bei uns in den Shownotes und natürlich auch alle Links zu der Känguru-Familie und den Projekten und so weiter und so fort. Also ihr braucht jetzt nicht suchen, sondern da braucht ihr einfach nur draufdrücken. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ich weiß, das ist ein entscheidender und einschneidender Schritt. Ihr habt Kinder, die traumatisiert sind im frühen Kindesalter und festgestellt, dass, sagen wir mal, die Umgebung, in der sie groß werden und eben auch das System Deutschland vielleicht gar nicht so den Halt bietet, den ihr euch wünschen würdet. Kann man das so wiedergeben?
Ja, kann man sagen, weil, also ich, das, ja, das klingt immer so zu, das Problem ist, dass es, A, sag ich mal, der Blick auf Kinder, und das glaube ich, das trifft auf ganz Deutschland zu, ein ziemlich spezieller ist. Ne? Es gibt so einmal so diese extreme Überbehütung, wo alle Kinder total in Watte gepackt werden und ja, kein nichts soll passieren. Und auf der anderen Seite müssen Kinder immer funktionieren. Die müssen funktionieren. Die müssen dahin laufen, dorthin laufen, leise sein, funktionieren. Und das ist schon für gesund aufwachsende Kinder eine Schwierigkeit und eine Herausforderung. Und für Kinder, die schon Dinge erlebt haben, die man als Kind nicht erleben sollte, natürlich umso mehr, weil die natürlich immer am Testen sind, immer am Gucken sind. Und wir haben halt gemerkt, dass das den Kindern nicht gut tut. Also, dass es denen dort nicht gut geht an den Schulen. Die haben sich dort die größte Mühe gegeben. Die waren zum Glück dann auch an der Waldorfschule untergebracht, die sich dort große Mühe gegeben haben. Aber es hat eben nicht gereicht, weil auch von ihrer Entwicklung her die Kinder eigentlich auch noch nicht schulfähig waren. Wir haben gesagt, als sie hier, ich greife jetzt mal ein Stück vor, in die griechische Schule eingeschult worden, das war letztes Jahr im September, da waren die Zwillinge eigentlich schulfähig. Da hätten die in Deutschland in die erste Klasse kommen müssen. Jetzt sind die aber damals nur schon 11 gewesen und es macht natürlich kein Schulsystem mit. Und das ist so die Schwierigkeit. Es gibt diese Normung, Kind muss immer dann und dann das und das machen, egal was da ringsrum an Dingen sind, die eigentlich das Kind gerade belasten und herausfordern. Und deswegen haben wir gesagt, das passt nicht. Die brauchen erstmal noch einen Reifungsprozess. Die brauchen auch erstmal noch mehr die Sicherheit, dass wir da bleiben, dass wir nicht weggehen, dass sie nicht wieder weggegeben werden, sondern dass wir die Konstante sind. Und das haben wir gedacht, wo können wir das am besten machen? Auf Reisen. Und vor allen Dingen auf wenigen Quadratmetern, weil wir sind ja wirklich in dem Bus, anderthalb, zwei, also wir wohnen ja immer noch in dem Bus, ja nicht so, also nicht mehr da drin wohnen, wir wohnen ja immer noch drin, auf sehr wenigen Quadratmetern zusammen. Und das schafft natürlich Vertrauen und Bindung. Und das bietet ja dann erstmal die Basis überhaupt dafür, um bereit zu sein zum Lernen.
Ja, klingt wunderbar und vor allen Dingen auch das Ergebnis ist ja, spricht ja Bände, ne? Dass es auch funktioniert und dass die Mädels sich so gut entwickeln. Aber erzählt doch mal ein bisschen was von eurem Freiheitsgefährt, von eurem Bus. Vielleicht, wenn ich mich da mal, genau, da wird gleich auf Hartmut gezeigt. Hartmut, erzähl mal. Schulbus, wie kommt man da voran?
Also es ist ein amerikanischer Schulbus, ja, es war da wir zu fünft gestartet sind und wir hatten noch zur damaligen Zeit einen Hund und eine Katze, haben wir das maximal Größte, was hier in Deutschland, Europa zulässig ist, und da ist bei einem Solofahrzeug bei 12 Meter Schluss. Ja. Also wir haben es dann kundig gemacht und es gibt ja so viele Internetplattformen, wo man auch so einen Bus schießen kann, ja. Würde ich aber niemandem empfehlen. Das ist ein Grab ohne Ende, weil die Fahrzeuge, die gelten als Behördenfahrzeuge, die sind 10 Jahre in Amerika im Schuldienst und danach werden die ausgemustert. Das heißt im Umkehrschluss, die sind auch nur für 10 Jahre gebaut. Also wenn du dir dann für viel Geld oder vermeintlich wenig Geld dann so einen gebrauchten Bus schießt im Internet, holst ihn dann für viel Geld hier rüber, dann ist der durchgefressen, also weil da ist keine Korrosion oder kein Rost,
ist einfach nicht vorgesehen. 10 Jahre und dann wegschmeißen.
Und dann wegschmeißen, auswandern, ja, das heißt dann so. Und das nächste ist ja, die Fahrzeuge kommen ja ohne Papiere nach Deutschland, ja. die müssen ja auf europäische Normen, sage ich mal, umgerüstet werden. So, und bei so einem Projekt, bei so einer Größe, du wirst Probleme haben, einen TÜV-Prüfer zu finden, der dir am Ende des Tages das Fahrzeug abnimmt. Ja, dann hast du dann einen sechsstelligen Betrag versenkt und kriegst das Fahrzeug nicht auf die Straße. Ja. Also haben wir uns hier eine Firma in Deutschland gesucht, die sich A mit diesen Fahrzeugen auskennt, ja, weil sie diese zu Food Trucks umbaut oder auch einzeln zu Wohnmobile. Mit denen haben wir, da sind wir hingefahren, haben mit denen gesprochen, was wir vorhaben, haben gefragt, ob er uns unterstützen kann. Und das war eine super Zusammenarbeit. Der hatte auch einen amerikanischen Mitarbeiter, der in seinem Urlaub dann 3 Wochen in den Staaten unterwegs war und hat speziell für uns diesen Bus gesucht, ja, in
Cool.
diesem Zustand,
Ja.
ja. Und der vor Ort wirklich alles abgecheckt hat, weil wir haben ja wirklich große Umbauten vorgenommen an dem Bus und dafür musste ja die Basis gesund sein. Ja, so.
Und wenn ich mir den Bus jetzt so anschaue, und das könnt ihr eben auch in den Videos oder ihr könnt bei uns auch auf Instagram nochmal gucken, da sind auch ein paar Bilder, da ist es so, dass dieser Bus ja im Grunde genommen wie so ein Schlafwagen designt ist. Das heißt, es gibt so Schlafabteile an der Seite. Und ich muss mich mal ganz kurz meinem Hund das Quietschespielzeug wegnehmen. Das ist der Klassiker. Das haben wir in letzter Zeit immer bei uns im Podcast. Rosi möchte gerne mitmachen. So, haben wir erledigt. Jetzt wird nicht mehr gequietscht. Entschuldigt. Genau, also der Aufbau. Das heißt, eine sehr schöne Küche habt ihr da drin. Erzähl mal ein bisschen was zum Grundriss. Wie ist es dazu gekommen? Wart ihr euch da immer einig?
Ja, doch ziemlich, weil ich meine, es gibt ja nicht viele Variationen. Ja? Der Bus ist also von außen 12 Meter lang, innen drinnen, wenn du den Motor weglässt oder sowas, hast du 10 Meter Länge, die du bebauen kannst und 2,30 Meter breit. Ja? Das ist so ein Spielplatz. Und dort musst du so überlegen, du kannst ja auch nicht ständig immer über die Füße rennen oder
Nee.
sonst was. Also war die erste Überlegung, wir müssen mittig eine neue Tür anbringen. Ja, der Eingang zum Bus muss in der Mitte, sag ich mal, unser Elternbereich, da gehst du nach rechts und in den Kinderbereich gehst du halt nach links. Und in der Mitte, die Tür, kommst du halt in unsere Küche. Ja, was so der zentrale Platz ist und so. So. Ich sage mal, unser Bereich ist für alle zugänglich. Da sitzen wir bei der Fahrt, dort schlafen wir, dort essen wir, ja. Und für die Kinder haben wir eben so separate Kajüten also eingerichtet, weil die brauchen trotz dieser Enge einen Rückzugsort, wo sie auch mal die Klappe zumachen können. Ja. Und was wir eben auch gemerkt haben, was die Kinder haben ja, sag mal, in den ersten Jahren wenig Liebe erfahren, wenig Zuneigung erfahren. Ja, und das ist eben diese Besonderheit bei diesen Kindern. Die bauen sich dann, sag ich mal, im Kopf wie so eine Zwischenwelt, eine gedankliche Zwischenwelt, in die sie sich flüchten, wenn sie sich bedroht fühlen. Ja, also die verschwinden so richtig. Wir hatten selbst bei einer unserer Töchter, der war es schon in den Anfängen gewesen, da ist die eigentliche, das Kind ist verschwunden und sie hat ein anderes Kind vorgeschickt, was den Ärger abgeholt hat. Ja,
Okay.
also da klappen wirklich kurz die Augen weg und auf einmal hast du eine andere Person da, mit einem anderen Sprachrhythmus, mit einer anderen Aussprache und also die flüchten, um sich zu schützen in solche Zwischenwelten. Ne? So, und das war eben die Überlegung dabei, ihnen die Möglichkeit zu geben, so eine Art Schutzraum. Ja, weil wir haben doch auch nicht gewusst, was uns erwartet. Wir haben eine Idee gehabt und wir haben auch damit gerechnet, es hätte auch sein können, dass wir nach einem Vierteljahr abbrechen müssen, weil es überhaupt nicht geht. Ja. So. Und wie gesagt, ihre Kajüten, die sind nicht groß, die sind 1,80 Meter mal 75 breit. Ja, dort haben die alles drin, ihr Bett, ihre Sachen. Und wie gesagt, wir sind jetzt im dritten Jahr und die fühlen sich sauwohl. Das ist ihre. Das
Die kriegt ihr
ist.
da auch nicht wieder raus. Also das ist ja, auch in der Doku wird das ja deutlich, dass die sich da so super wohlfühlen in ihren kleinen Schutzräumen. Ja.
Wie so ein Kokon, der sich schützt.
Ja.
Ja, also diese Idee ist wirklich völlig aufgegangen. Und also selbst auch unsere Große, die jetzt in ein paar Wochen 18 wird, ja, die liebt ihr Kapuff. Ja.
Schön.
Ich,
Ja, das ist aber auch dieses Home-Feeling, was man auch nur im Camper vielleicht hat, ne? Also dieses, dass man so ein bisschen wie in so einem Wal lebt, weißt du, der einen irgendwo hinbringt. Also so geht's mir zumindest immer, auch wenn mein Auto zweimal oder dreimal in euers passen würde. Aber ich finde das schön, dass ihr da alle so angekommen seid. Aber ihr seid jetzt nach Griechenland gefahren mit diesem Riesenbus. Und ich habe dich ja auf der Autobahn gesehen, als ich aus dem Süden zurückgekommen bin. Lustigerweise mit einem Anhänger und einem weiteren Auto hinten drauf. Erzähl mir mal, was ist das für ein Auto? Ich weiß was, aber erzähl doch mal, was ist das damit auf sich?
Ich glaube, wo wir uns getroffen, oder wir haben dich ja nicht mitgekriegt, wo du uns gesehen hast, ja, hatten wir hinten auf einem Anhänger einen quietschgelben T2. Ja, einen Bullibus. Das ist sozusagen das Beiboot, ja, weil mit dem großen Bus kommen wir ja nicht in die Städte rein. Wir können ja nicht mal irgendwo wenden, wieder rausfahren. Also haben wir immer, sag ich mal, ein zweites Fahrzeug dabei, ja, und da, wo du uns gesehen hast, waren wir gerade auf dem Weg nach Dänemark, auf die Insel Ärø, ja, weil dort haben wir uns nämlich mal gedacht, wir heiraten mal. Ja.
Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Danke, danke. Da wir wussten, die Insel ist nicht so schrecklich groß, also wir kommen zwar mit dem großen Bus, aber mit der Fähre, die hat uns auch noch mitgenommen, da haben wir gerade so drauf gepasst, ja. Weil mit dem Anhänger dran waren wir etwas über 18 Meter lang, also waren nicht unauffällig, ja, aber auf der Insel, die Straßen waren ja eher so befestigte Feldwege, sag ich mal, ja, es gibt so eine Hauptverbindung, aber ansonsten bist du so kleinere Straßen gefahren. Und also haben wir den Bus dann an dem zentralen Platz abgestellt und waren dann sozusagen mit dem Bullibus unterwegs. Ist auch ein 9-Sitzer und der passt dazu, ja, das ist eine richtige
Total.
Knutschkugel.
Ja, total. Schönes Auto. Auch in gutem Zustand. Also wirklich, das hat mich auch gleich so,
Ja,
ich dachte so, wer schleppt denn hier wen ab? Das ist ja großartig. Also
ja.
schön. Und leider ja auch notwendig, ne? Klar. Auch ich glaube, in Chemnitz, wo ihr ja herkommt, würde man mit einem 12-Meter-Vehikel nirgendwo hinkommen, oder?
Ja, es macht ja keinen
Nee,
Sinn.
nee, nee,
Ja.
nee, nee, nee.
Das ist wirklich, dass du in die Städte reinfährst. Also wir sind inzwischen wirklich so versiert mit dem Auto. Ja, muss ja dazu sagen, selbst Diana fährt den großen Bus. Ja, die hat extra dafür den Führerschein gemacht und
LKW mit Anhänger.
Jawohl.
Kann ich doch jeder Frau empfehlen.
Muss ehrlich zugeben, ich habe die erste Zeit, die ersten Jahre habe ich wirklich sehr schwer getan, mich dort beruhigt auf den Beifahrersitz zu setzen. So. Aber das ist aber nicht Ihr Problem, das ist wirklich mein
Ja, das kenne
Problem.
ich auch. Ja. Das ist immer das Problem des Beifahrers. Und dann das Problem des Fahrers. Ne? Kannst du mal ruhig
Ja.
sein, ich krieg da schon hin. Ja, das ist genug Platz.
Aber mittlerweile, sie fährt zu souverän und das passt schon.
Schön. Und da seid ihr also in den Norden gefahren, um zu heiraten. Und dann, und das war so im Vorgespräch deutlich geworden, hast du Häuser nach Griechenland transportiert. Erzähl doch mal, ich meine, was ist denn euer Plan jetzt, dass ihr nach Griechenland gefahren seid?
Also, Griechenland war eigentlich gar nicht auf unserem Plan. Also wir sind losgefahren und waren in Europa unterwegs und haben uns verschiedene Länder angeguckt, immer mit dem Blickwinkel, wo könnten wir bleiben. Also es war auch mit den Kindern kommuniziert, wir suchen einen Ort, wo wir bleiben können. Und da haben wir erst gedacht, Spanien könnte es sein und fanden es auch im Norden ganz schön, aber da haben wir so gedacht, nee, im Winter kriegen wir hier eine Depression. Und im Süden war es auch ganz nett, aber da waren die Strände uns einfach zu zugebaut. Und das war, also wir haben es nirgendwo, hat unser Herz höher geschlagen. Und irgendwann hat uns der Ruf Griechenland ereilt und haben wir gedacht, ach, wir fahren da mal hin und gucken uns das mal an. So, und dann sind wir nach Griechenland reingefahren, waren erst im Norden und dann jetzt hier am Elea Beach, der hier gleich um die Ecke ist. Und das war der Ort, wo sofort unser Herz aufgegangen ist. Also, und da waren sofort auch Leute da, die alle irgendwie sich bemüht haben, dass wir da bleiben. Und irgendwie schwupps waren die Kinder plötzlich im Sportverein und also das war völlig irre. Und dann haben wir gedacht, na ja, dann brauchen wir ja nicht mehr suchen, dann sind wir ja hier schon richtig an der Stelle. Und dann ging das alles ganz schnell. Also wir haben dann jemanden gefunden, der uns ein Grundstück vermietet hat. Wir haben, das so ging es doch, oder nicht?
Ja,
Der Hafen stöhnt da.
nein,
Ich versuche es ja nur kurz zu machen, wir haben ja keine Webstuttseife.
du hast einen wichtigen Punkt ausgelassen. Jan hat gesagt, wir sind am Elea Beach gelandet. Ja, Elea Beach, also einige kennen sie, die ihn kennen, die schwärmen davon oder sonst was. Muss dazu sagen, dass das ist ein wilder Strandabschnitt in Griechenland. Ja, das ist ungefähr 4, 5 Kilometer lang. Und der ist unerschlossen. Also es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom, ja, du musst dir alles, also du kannst dort keine Entsorgung, du musst wirklich alles dabei haben. Also du musst sie organisieren. Du wirst wirklich richtig zurück zu den Wurzeln geschmissen. Ja, da kommt nichts aus der Wand, es ist nichts da, du musst dich kümmern, so. Aber du hast ein Areal, was dir so viel Freiheit und so viel Urbanigkeit oder Urbanität bietet oder sowas. Du stehst in einem Pinienwald und guckst auf das Meer und hast hinter dir die Berge, ja. Und wenn er sich dort wirklich drauf einlässt, und das haben wir ja gemacht, wir haben dort letztendlich fast ein Dreivierteljahr gestanden, ja, und dort haben unsere Kinder im Prinzip gelernt, Kinder zu werden, Kinder zu sein. Weil wir haben keinen Fernsehen an Bord. Gibt es bei uns nicht. Ja? Die Kinder haben kein, gerade die Zwillinge, die Große hatten Handy, aber die Kleinen haben keinen Zugriff auf Internet oder Handy. Gibt es nicht, sondern die müssen raus, die müssen spielen so. Da waren noch viele andere Leute unterwegs, die auch zum Überwintern gekommen sind, also so Weltenbummler. Und da waren wir auf einmal, jetzt sind wir 40, 50 Kinder aus den verschiedensten Nationen, ja, die früh in die Wälder verschwunden sind, die Boote gebaut haben, die Baumhäuser, die Hauptquartiere gebaut haben, die dort den ganzen Tag Treibholz von A nach B geschleppt haben, um sich Hütten und ja, Gruppen, also die haben dort Sozialverhalten gelernt. So. Ja, also es ist wirklich traumhaft, ja. Da war nichts mit Gameboy und Videospielen und sondern und dort haben wir gemerkt, und wir waren ja in der Anfangszeit noch unterwegs mit dem kleinen Auto und haben noch nach Plätzen gesucht und haben dann wirklich gemerkt, wir sind eigentlich schon angekommen, wir sind schon da.
Herrlich. Ich kann das nur bestätigen, man muss erstmal diese Langeweile-Phase überwinden und dann entsteht auf einmal also grenzenlose Kreativität. Und das ist das, was uns gerade bei dieser Mediennutzung heutzutage manchmal so ein bisschen im Wege steht. Das ist so einfach, diese Kiste anzumachen. Und darum finde ich das toll, wie ihr das gemacht habt. Und sicher auch ein Teil der Heilung, wenn man das so sagen kann, ne? So nach dem Motto, Selbstbewusstsein entwickeln, sich nicht mit anderen vergleichen, die man auf einem Bildschirm sieht, sondern erleben. Und das ist schon echt viel wert. Das ist das, was ich auch so am Campen so liebe, dass man auf dem Campingplatz diese Interaktion automatisch hat und eben auch an solchen Stränden. Das ist natürlich ein Traum, den ihr da habt. Das ist ja hier, wenn man in Urlaub fährt, nicht jedem vergönnt. Aber das klingt einfach großartig. Und schön, dass es auch so gut ausgegangen ist für euch und die Girls. Das ist wirklich,
Ja.
wirklich toll.
Und dann kommt eben jetzt der Punkt, was die Jana erzählt hat. Ja, wir sind dort, also es ist jetzt kein erschlossenes Tourismusgebiet. Ja, du siehst auch hier an den Stränden vereinzelt mal ein Hotel oder sowas. Aber wir sind hier weit weg von jedem Flughafen. Also du müsstest, wenn du hier in Athen landest, nochmal 4, 5 Stunden mit einem Bus über Land fahren. Das macht niemand. Also sind wir hier ziemlich unter uns, ja. Im Sommer kommen wir für einen Monat,
Die ganzen Athener.
die Athener, die Griechen. Aber das ist das, was das eben ausmacht. Wir leben hier mit den Einheimischen zusammen. Und was uns wirklich, und das wissen wir gar nicht, wie wir das denen zurückgeben können, ja. Das ist uns eigentlich auf der ganzen Reise, hat uns das begleitet. Wir Deutschen haben ja eigentlich eine ziemlich spannende Vergangenheit. Also wir haben ja in der Welt viel Unheil angerichtet. Ja. Und trotzdem, also ob wir in Belgien, in Frankreich, in Spanien waren und auch hier in Griechenland, wo viel Mist gemacht worden ist, ja, werden wir hier mit einer Herzlichkeit empfangen. Ja, also wir haben hier wirklich noch nicht eine blöde Situation erlebt. Im Gegenteil, man versucht uns hier zu unterstützen, zu helfen, wo es nur geht.
Super. Und
Ja.
jetzt habt ihr aus diesem Traum, der da wirklich wurde, auch eine Idee entwickelt. Darf ich die Brücke schlagen? Also
Ja.
ihr habt überlegt, wie ihr aus den Erfahrungen, die ihr jetzt gesammelt habt, mit der, ich sag wieder Heilung, das ist bestimmt der falsche Begriff, aber mit dem Ankommen eurer Kinder in dem wahren Leben, um es mal so zu sagen, oder dem behüteten Leben, habt ihr eine Idee entwickelt. Und zwar möchtet ihr eigentlich gerne, das war so der Ursprung, glaube ich, Familien, Pflegefamilien, die Möglichkeit bieten, genau diesen Traum zu erleben, den ihr da jeden Tag lebt.
Genau, also es war so, der Ursprung war eigentlich, wir haben immer gesagt, ein Zentrum für Regeneration zu schaffen. Also einen Ort zu schaffen, wo andere Pflegefamilien herkommen, weil wir wissen ja selber, wie es ist. Normal in den Urlaub zu fahren, ist immer so eine Herausforderung, weil man nimmt ja das Thema mit, ne? Also es bleibt ja auch im Urlaub herausfordernd und meistens ist es im Urlaub noch herausfordernder, weil man dann ist man vielleicht im Hotel, dann gucken die Leute komisch und so weiter und so fort. Und da haben wir gesagt, das wäre doch schön, so einen Ort zu finden, wo man sich halt nicht verstellen muss, wo so ein Blick reicht, wo die anderen wissen, ach na ja, hat gerade wieder seine 5 Minuten fertig. Und wo man vielleicht auch mal ein bisschen miteinander in Austausch kommen kann, wo man bei den anderen mal ein bisschen gucken kann, wo man alles über alles Mögliche reden kann und wo auch die Eltern mal entlastet werden und mal Zeit haben, als Paar wieder miteinander was zu tun. Weil das kommt so oft zu kurz, dass die Paare eben dann, also auch selbst wenn die ganz viel vorhaben und sagen, wir lassen uns mal Zeit für uns nehmen. Entweder die sind dann abends so erschöpft, dass sie einfach nur aufs Sofa fallen und sagen, ach nein, dann guck mal, reicht. Oder es gibt gar niemanden, der die Kinder übernehmen kann, weil nicht, also sag ich mal, manchmal ist es so, dass die ganze Familie nicht unbedingt dahinter steht, dass vielleicht die Großeltern sagen, naja, ist ja eine nette Idee, die ihr da habt, aber es sind ja nicht eure eigenen. Oder dass sie sagen, nee, die sind uns viel zu anstrengend. Also dass dieses Netz, was man so mit eigenen Kindern eigentlich haben sollte, gar nicht besteht. Und haben mir gesagt, das ist doch vielleicht ganz gut, das so einen Ort zu schaffen, wo die Eltern einfach mal entlastet werden. Wo man sagt, hier kommen, wir kümmern uns um eure Kinder. Wenn irgendwas ist, ihr seid in Rufweite, dann sagt mal Bescheid. Aber im Prinzip habt ihr jetzt mal einen freien Abend, setzt euch einfach mal ins Meer, guckt aufs Wasser und fertig. Mehr braucht es ja manchmal nicht. Und das war so der Grundgedanke. Und dann haben wir so gedacht, naja, wenn wir diese Dokumentation, wenn die rauskommt über uns, da sprechen wir ja auch darüber, da kommt bestimmt ganz viel Anfragen zu unserem noch nicht bestehenden Projekt. Und das war sehr überraschend, dass eben sich kaum Pflegeeltern gemeldet haben. Wirklich, also eine ganz übersichtliche Anzahl, die uns irgendwie Rückmeldung gegeben haben und gesagt haben, das ist eine tolle Idee. Und auf der anderen Seite haben sich aber ganz viele junge Menschen bei uns gemeldet, die aus diesem System rausgefallen sind. Also die in Heimen waren, die in Pflegefamilien waren, die in Wohngruppen waren und die gesagt haben, was ist das für eine schöne Idee, was ihr da macht? Wir hätten uns das auch so sehr gewünscht, dass jemand uns so sieht, dass uns jemand so wahrnimmt, dass jemand mit uns so spricht. Und da haben wir unser Projekt ein bisschen geöffnet und haben gesagt, okay, wenn das die Leute sind, die das cool finden, dann gucken wir doch auch in diese Richtung und kümmern uns ein bisschen perspektivisch um die Care-Leaver, also die, die aus der Hilfe rausfallen mit 18, weil damit sind die ja volljährig und können quasi selbstständig wohnen, können aber, wenn sie das möchten, bis 21 noch Hilfe bekommen. Und da haben wir gesagt, dann sind wir halt vielleicht für die da und bieten unsere Hilfe an. Die können bei uns noch 2 Jahre ein bisschen nachreifen, gute Gespräche, wie soll es weitergehen, nochmal ein bisschen Kuscheleinheiten und dann, dass sie dann gestärkt in die Welt gehen können. Also das sind so im Moment die Gedanken. Genau, aber es ist alles im Fluss, haben wir festgestellt. Es ist alles im Fluss, weil wir lernen ja auch ständig neue Leute kennen, die uns einfach auch neu inspirieren und neu, also neue Wege einfach auch aufzeigen.
Ich würde es mal so kurz sagen, du kannst hier wirklich nichts vor, also hundertprozentig
100
voraus
Prozent
planen, ja. Weil, wie gesagt, wir wissen da auch nicht, wo die Reise hingeht. Ja, wir haben eine Idee, wir merken, es funktioniert oder sowas, ja. Und aber uns ist ja auch klar, dass, sage ich mal, unsere Art des Lebens, wie wir mit den Kindern jetzt umgehen und reisen, das kannst du ja nicht wie eine Blaupause eins zu eins auf eine nächste Familie übertragen, umsetzen. Macht das, weil jeder hat eine andere Lebenssituation, jeder hat andere Verpflichtungen. Ja, uns geht es eigentlich wirklich mehr darum, A, was anzubieten, wer das gerne in Anspruch nehmen möchte, sind wir offen. Ja, dann schauen wir, was können wir zusammen draus machen. Aber ich glaube, was fast noch viel wichtiger ist, ja, weil ich sag mal, jeder, der sich irgendwann mal entschließt, ein Pflegekind aufzunehmen, hat zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, auf was er sich einlässt. Ja, die sind nicht nur klein, die kommen ja meistens mit 2, 3, 4, sind klein, sind hilfsbedürftig, niedlich. Aber jetzt gerade unsere, die sind ja jetzt nur alle mitten in der Pubertät. Ja, die sind nicht mehr klein und schnuckelig, sondern jetzt ist ein großes Schnuckelig. Und jetzt bricht ja im Prinzip, sage ich mal, dieses ganze Trauma mit dem Umbau des Kopfes in der Pubertät, bricht das ja alles nochmal volle Kanne heraus. Ja, so. Und das ist eigentlich unsere Botschaft, Leute. Ihr müsst es schaffen, bis sie in die Pubertät kommt, egal wie, aber so eine feste Bindung zu den Kids zu haben oder sowas, ja, die können toben, die können schreien, aber die müssen sich darauf verlassen können, die müssen wissen, die sind sicher bei euch. Ja, weil ansonsten flutschen die weg und dann wirst du verrückt. Dann hast du eben, sag ich mal, genau diese Systemsprenger, die dann auch in den Medien, im Fernsehen gezeigt werden, die so schrecklich sind.
Ja, ist ja leider so, dass die Medien vielleicht eher auf den Systemsprenger gehen, weil das so die Betroffenheit auslöst und weniger auf eure Geschichte, die ihr im Grunde genommen euren Weg geht. Und ich finde das, was du sagst, so wertvoll. Es gibt nicht den richtigen Weg. Es gibt den eigenen Weg und es gibt viele Möglichkeiten, den zu gehen. Und wenn ich jetzt an euer Modell denke und da so ein ich sag's gar nicht Rückzugsort, es ist ein Begegnungsort, weil Rückzug würde ja bedeuten, dass man die Interaktion einstellt, aber ihr wollt sie ja fördern. Ihr wollt ja fördern, so zu sein, wie man ist und da Selbstbewusstsein aufzubauen, um im Grunde genommen die nächste Herausforderung zu meistern. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch für Alleinerziehende, die einfach mega gestresst sind. Also und ihr sagt es ja schon, es ist alles im Fluss und ich finde das auch so schön, weil genau wie das Leben und der Weg ist auch ein Projekt, nicht immer am grünen Tisch zu machen. Ihr habt einen Plan und euer Plan ist, weiterzumachen und eine Lösung und einen Ansatz zu finden, auch euer Wissen weiterzugeben. Und das finde ich toll. Ich muss an dieser Stelle eins sagen, ich muss leider jetzt mit euch den Schluss finden, weil sonst müssen wir, aber wisst ihr, was wir machen? Wir werden Folgendes machen. Es ist immer so schade, wenn man gerade so schön im Gespräch ist, aber was wir machen ist, wir bleiben im Kontakt und ich würde mich super freuen, wenn wir in ganz naher Zukunft, wenn es bei euch ein bisschen kühler wird und man sich hier nach der Sonne sehnt, vielleicht nochmal ein Gespräch führt und dann haltet ihr uns einfach auf dem Laufenden und dann wissen auch alle, wenn der Bus unterwegs ist, wer da drin sitzt und vor allen Dingen, was man bei euch in Griechenland erleben kann. Einverstanden?
Ja.
Super.
Ich würde gerne noch sagen, dass alle herzlich eingeladen sind, uns hier zu besuchen. Wir haben schon so tolle Leute hier kennengelernt und wir freuen uns sehr über Besuch und wir freuen uns sehr über Kontakt und genau.
Also eins kann ich euch garantieren, da wir eine sehr interessierte Community haben, die sagen wir mal, Rückzugsorte, wo man noch so sein kann, wie man ist, ohne parzelliert irgendwo zu stehen. Und viele unserer Hörer sind auch sehr bedacht auf Nachhaltigkeit, weil das ein großer Punkt bei uns ist. Ich glaube schon, dass ihr allein schon eine Menge Camper begrüßen werdet und viele Anfragen auch haben werdet jetzt, weil die Beschreibung der Bucht ist ja ein Traum. Ich freue mich auf das Wiedersehen, auf das Wiederhören. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Gute und macht weiter so. Vielen Dank für eure Zeit.
Danke für das schöne Gespräch.
Danke.
Tschüss.
Camperman, auch online. Unter camperman.de.
Ich habe mir die Bilder angeguckt nach dem Interview. Du hast mir das ja geschickt. Ich habe das irgendwie fertig gemacht hier für diese Folge und dachte so, wow. Also das ist irgendwie, also erstmal so gut gelaunte, positive Menschen, die dann irgendwie, obwohl links und rechts sicherlich viele Gründe sind, warum man nicht immer gut gelaunt ist, haben sie aber so positiv irgendwie gesprochen und von dem Projekt erzählt. Und dann gucke ich mir die Bilder an und dann ist auch da, ne? Denke ich so, wow, das sind so Menschen, mit denen würde ich da auch gerne abends sitzen und irgendwie mit denen Schnack machen. Die haben mir eine Einladung ausgesprochen, also wenn man nach Griechenland fährt, einfach mal hin. War total gut. Hast du gut gefunden? Toll, dass du dich gleich bei denen gemeldet hast. Ich bin ganz begeistert. Also war ganz schön. War schön zuzuhören.
Ja, ich muss auch sagen, erstmal, wie, ich sag mal, realistisch und auch wie lösungsorientiert die da rangehen. Ich glaube, das kann natürlich nicht jeder, der in so einer Situation ist und vielleicht auch mit einem Kind eine Herausforderung erlebt. Das glaube ich, ist ein besonderes Modell. Von daher wünsche ich den beiden oder der ganzen Family, muss man ja sagen, alles Gute auch für die weitere Umsetzung, vielleicht sogar auch Zuspruch der Behörden in der Umsetzung, dass man da dann wirklich auch so eine Art von Naherholung vielleicht schaffen kann für Familien. Hinzu kommt einfach auch dieser Ort. Sorry, ich meine, das hätten die eigentlich gar nicht erzählen dürfen. Sorry, wie geil klingt denn das da? Also da wollte ich gleich, also Griechenland steht bei mir immer ganz groß auf dem Zettel. Ist leider nur immer viel zu weit. Aber ja, also ich glaube, da werden wir auch nochmal sprechen in Zukunft und vor allen Dingen auch die beiden und ihre Projekte begleiten. Vielleicht wird es irgendwann Känguru-Olivenöl geben. Das kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendwas passiert. Also von daher, toi, toi, toi. Danke, dass ihr da mitgemacht habt. Ja, dann sind wir auch schon wieder durch hier, mein Leber. Ne?
Ach du, das ging ja fix wie nix. Ne? Irgendwie manchmal ist es ja so, dass so eine Show irgendwie so schnell vorbeizieht und tatsächlich in diesem Fall, ich bin ja manchmal gar nicht so geneigt, dass ich bei so einem Gespräch dabei sein will oder sowas. Ich freue mich, wenn du da mit guten Leuten bist. In diesem Fall wäre ich gerne dabei gewesen. Dann hättest du mir auch gefühlt noch ein bisschen mehr diese schöne Gesprächsstimmung gegeben. Aber ich freue mich, dass ich, warte mal, mit dir jetzt gleich quasi ins Auto steigen und wir weiter quatschen können bei der Fahrt und auch mit den Leuten, die uns zuhören. Aber wir haben ja noch viel mehr. Du musst nicht einfach mal abbiegen hier, ne? Wir können noch weiter quatschen, auch mit euch, nämlich am 24. Oktober. Haben wir schon ein paar Mal gesagt, machen wir gerne wieder, und zwar in Hamburg. Kommt vorbei. Nämlich, wir wollen mit euch auf Kaperfahrt gehen. Wir wollen mit euch eine Barkassentour machen im Hamburger Hafen. Los geht's, Landungsbrücken am 24. abends. Es gibt drumherum Stellplätze, haben wir alle vorgestellt. Findet ihr auch alle auf der Website. Ich verlinke das in den Shownotes. Aber vor allen Dingen könnt ihr was gewinnen. Nicht nur einen tollen Moment mit uns, so. Ihr habt die Möglichkeit, tolle Musik zu hören, tanzen, Dancing und Reling. Nee, wir haben auch ein paar Preise dabei. Wir haben Gewinne dabei. Die Blue Etty Power Station hatte ich schon vorgestellt. Du hast auch jetzt gerade noch irgendwie, glaube ich, eine Decke, die wir irgendwie machen wollen mit Unfold. Das heißt, diese, ja.
Unsere Freunde, genau. Unsere Freunde von Unfold kamen auf mich zu und haben gesagt, Mensch, das ist cool, da würden wir gerne dabei sein. Und da sagen wir natürlich nicht nein. Die haben uns zur Verfügung gestellt als einen weiteren Preis, und da werden auch noch mehr kommen für unsere Tombola, die an Bord stattfindet. Und Gerd kam auf die Idee, und die finde ich super, super nice, dass diese Tombola auch so gestaltet ist, dass ihr nicht irgendwie dann Sachen zugeschickt bekommt, sondern ihr könnt die Sachen gleich mitnehmen. Wir werden die vor Ort haben. Und zwar geht es jetzt hier um die warme Kuscheldecke in der Farbe, was ist das? Salbei. Das ist so eine Teddy-Decke innen und außen, sehr schöner Nylonbezug mit Druckknöpfen. Das heißt, du kannst da auch einen Schlafsack draus machen oder ein Poncho und so. Ja, super geil. Und die haben wir jetzt hier. Ich werde das auch nochmal in den Post packen, sodass ihr euch die nochmal angucken könnt. Die hat einen unverbindlichen Preis von 129 Euro, also auch ein schöner Preis, der euch erwartet, wenn ihr uns begleitet am 24. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns kurz. Wenn ihr kurzfristig kommt, geht das auch. Wir müssen nur gucken mit den Plätzen, denn es gehen nur 90 rauf. Und was wir, bevor wir in Seestechen mit euch noch machen, ist, wir werden jetzt auf der Messe Caravan & Co. uns nochmal mit ein paar Leuten zusammensetzen. Und die nächste Folge machen wir von dort
aus. So, ich bin hier kurz rausgeflogen, aber ich habe schon gemerkt, du hast schon verabschiedet. Super. Dann habe ich nichts mehr zu sagen. Ich freue mich auf nächste Woche. Und auf dich, Henning, freue ich mich auf morgen.
Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.